There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet Podcast.
Liebe Falstaff Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer, schon wieder eine neue Folge mit wieder einem großartigen Koch. Ich durfte ihn leider nicht persönlich kennenlernen bei einem Falstaff-Event, wo er gezeigt hat, was er kann. Wir wissen es aber alle und viele kennen ihn unter anderem auch aus dem Fernsehen mittlerweile. Daniel Gottschlich, schön, dass du da bist.
Ja, danke dir.
Du, ich finde das ganz spannend. Du bist in Troisdorf bei Köln geboren und hast eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker gemacht, spielst leidenschaftlich gern Schlagzeug, bist jetzt aber unter Anführungszeichen doch Koch geworden und nämlich nicht nur jetzt Koch, sondern ein Michelin-Sterne-Koch. Wie kam das, dass du sagst, okay, irgendwie Schlagzeug ist es nicht, dafür meine Leidenschaft kochen, weil du hast ja schon von klein auf gern gekocht. Wieso kam es dann dazu, dass du wirklich dich für diesen Beruf entschieden hast? Du hättest ja mehrere Optionen gehabt.
Ja, da muss ich mal ausholen. Ja, ich hatte definitiv mehrere Optionen. Sag ich mal, ehrlich gesagt, dieses Berufsmusiker sein, das stand immer ganz hinten an. Mhm. Also die Illusion, die habe ich mir selbst immer relativ früh genommen oder sie wurde mir genommen. Berufsmusiker zu werden. War das also, ich hatte tatsächlich zwischendurch mal die Idee, Toningenieur zu werden und wollte auch an einer privaten Schule studieren. Habe mich dann eigentlich mehr oder weniger gegen die Musik entschieden und habe dann erstmal Energieanlagenelektroniker gelernt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich wollte aber eigentlich immer Koch werden. Also das heißt, Musiker, das war immer so ein Traum. Das ist so ein Traum, mhm. den lebe ich natürlich auch in meinem Hobby als Musiker, als Hobbymusiker aus. Eigentlich wollte ich schon immer Koch werden. Nur da gab es auch so einige Schwierigkeiten. Denn, sag mal so, damals, und wir reden jetzt ja immerhin vor so knapp so 25 Jahren, war der Beruf des Kochs noch nicht so wie heute, ja, dass die Menschen das so ehren, ja, dass auch, sag ich mal, auf die starke oder die krasse Entwicklung, die in den letzten Jahren passiert ist, sag ich mal, das gab es ja noch gar nicht. Und wenn du jetzt zum Beispiel damals meine Eltern gefragt hast, hör mal, willst du nicht, dass denkst du nicht, der Sohn könnte, euer Sohn könnte Koch werden, dann haben die gesagt, was ist ein Koch? Was meinst du mit Koch? Mhm. Meinst du diese verschmuddelten Typen irgendwie, die rauchend hinten an der Hintertür stehen, weißt du, total eingesaut. Was ist das überhaupt, Koch? Ja, meine Eltern sind nie in Restaurants gegangen. Sehr selten sind wir mal in ein Restaurant gegangen. Dazu will ich aber gleich noch was erzählen. Das heißt, um das kurz abzukürzen, also damals gab es einfach diese Option, Koch zu werden, nicht so richtig. Das war so im Hintergrund, sondern erstmal die safe Nummer Energieanlagen.
Eine Ausbildung. Okay.
Energieanlagenelektroniker. Das habe ich als allererstes dann gemacht nach der Schule.
Ja, aber ich meine, du sagst gerade, deine Eltern sind jetzt nicht so wirklich irgendwie oder ganz selten nur essen gegangen. Wieso hast du es, warum kann man dann sagen, dass du immer schon Koch werden wolltest? Wo hast du dir dann diese Eindrücke als Kind schon geholt? Also wer hat dich da geprägt?
Mhm. Also das ist natürlich schon dann doch meine Mutter gewesen, sag ich mal, und auch meine Oma. Ja, also ich meine, da hat man halt einfach gesehen, wie die gekocht haben und hatte halt einfach schon, hatte auch einfach mitgeholfen. Aber das war es nicht nur, weil Also das war so eine innerliche Begeisterung auch, sag ich mal, fürs Kochen. Und ich bin relativ früh auch schon, das mag so mit 10 Jahren gewesen sein, bin ich zum Bauern gefahren und habe da eingekauft und habe mir auch relativ, sag ich mal, also da war ich so 11, 12, habe mir auch Kochbücher gekauft und habe daraus nachgekocht. Also schon in den jungen Jahren. Da hätte man auch wieder Tendenzen erkennen können als Eltern, ja. Aber damals lief das irgendwie alles anders, ja. Das war dann nicht so, glaube ich, so aufgeweckt wie jetzt heutzutage. So, oh ja, der kann gut kochen, der wird bestimmt Koch. Hoffentlich, ne, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Hauptsache, er findet das, woran er am meisten Spaß hat. Das ist ja so heute so die Mentalität. Aber damals war das natürlich so, schön, kochen kannst du zu Hause ein bisschen. Kannst die ganze Küche dreckig machen, ist okay. Aber das jetzt als Beruf zu machen, das sehen wir als Eltern jetzt nicht. So, ne? Und okay. Kann man ja irgendwie auch nicht ganz vergönnen. Weil das war halt nun mal nicht präsent bei meinen Eltern. Die sind halt keine Restaurantgänger gewesen, sind sie auch immer noch nicht. Also mittlerweile kommen sie schon ein paar Mal zu mir, ja, und waren auch schon einige Male dort essen. Im Ochs und Klee natürlich, aber auch im Puls, in meinem Zweitrestaurant. Aber dieses Kochen an sich, das steckte schon immer irgendwie in mir.
Du hast es gerade erwähnt, also das Ochs und Klee, das jetzt eben 2015 mit dem ersten und 2019 mit dem zweiten Stern ausgezeichnet wurde, das gibt es seit 2010 und 2022 hast du das Pools eröffnet, also quasi eine Art Casual Fine Dining, die ja dann auch wieder mehr anspricht. Bevor ich jetzt aber auch auf die Entwicklung und die Restaurants und die Unterschiede eingehe und auch dein Experience-Taste-Konzept, würde mich noch gerne interessieren, weil es wirklich für mich spannend ist, würdest du sagen, du bist eben im Nordrhein-Westfalen groß geworden, also jetzt als Österreicher gibt es andere Kulinarik-Hochburgen, die wir so mitkriegen. Ja? Also wo man sagt, da gibt es Gegenden, die stehen so richtig für wahnsinnig viele Entwicklungen. Und würdest du als quasi Einheimischer sagen, dass Nordrhein-Westfalen oder halt auch so die Gegend Köln wahnsinnig viel kann bezüglich Kulinarik? Oder ist die im Vergleich zu anderen Regionen durchaus noch ein bisschen hinten, mausert sich aber so langsam? Wie ist da deine Meinung?
Da würde ich ganz klar sagen, also Joachim Wissler, der ja wirklich wenige Kilometer nur von uns entfernt wohnt, also der Mann ist für mich immer noch die Inbegriffheit der neuen deutschen Kulinarik, ja, also was der über Jahrzehnte jetzt auf den Teller bringt, ist absolut beachtlich. Ich war das erste Mal 2012 da, habe immer noch ein Gericht, was mich total flasht, ja, Jakobsmuscheln mit Yuzu und Muskatkürbis, weiß ich heute noch, habe ich heute noch auf der Zunge. Und also da gab es natürlich auch schon Vergleichbare, auch gerade im Drei-Sterne-Bereich, auch schon zu der Zeit, aber definitiv finde ich jemand, der das extrem geprägt hat, ja, oder auch Steinheuer mit 2 Sternen auch wenige Kilometer von hier, ist nicht NRW, ist Rheinland-Pfalz, aber trotzdem auch Wahnsinn. Also was die, sag ich mal, kulinarisch hier geschaffen haben, ist auf jeden Fall ist krass. Und ich reibe mich natürlich jetzt als neue Generation da irgendwie ein und bringe da meinen eigenen Beitrag. Aber da ist definitiv was hier in dem Bereich. Da ist kulinarisch auf jeden Fall schon seit längerem einiges los.
Super, das eben, man merkt es auch spätestens, nachdem du jetzt auch mit dem zweiten Stern ausgezeichnet wurdest. Was bedeutet dir so eine Auszeichnung mit einem Stern, beziehungsweise in dem Fall jetzt sogar schon 2 Sternen ausgezeichnet zu werden? Ist das, wie geht es einem da dabei? Weil ich meine, das ist echt nochmal die extra klasse Auszeichnung.
Ja, das, also damals war das natürlich, also ich habe ein Restaurant eröffnet und hatte auch nie so richtig von Anfang an irgendwie vor, irgendwie da Sterne zu holen oder so. Ja, das hat einfach sich ergeben über die ganzen Jahre, dass ich mich immer wieder, sag ich mal, natürlich weitergebildet habe. Ja, auch immer wieder eigene, der eigene Anspruch ist auf jeden Fall definitiv gestiegen. Ja, also auch wenn es um Produkte geht und auch, sag ich mal, auch die Menügestaltung und auch das Erlebnis im Restaurant. Und das ist nun mal schlichtweg auch das, worum es mir immer geht. Ja? Also das Erlebnis im Restaurant. Und jetzt will ich noch eine kurze Sache, nämlich zurück zu deinen Fragen eben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Koch ist eine Sache, aber ein Erlebnis zu schaffen. Weil das ist nämlich, wenn wir denn nämlich mal essen waren früher, dann war das für mich immer so was ganz Besonderes. Weißt du, das war nämlich so, weißt du, dieses, was jetzt heutzutage eigentlich dann immer so ganz banal, normal ist, irgendwie gehst du in ein Restaurant rein, kriegst eine Karte, hast dir das vorher ausgesucht. Aber für mich war das wie so ein Überraschungseffekt, weißt du, weil damals, da war jetzt ja nicht so, dass ich jetzt das Restaurant ausgesucht habe und die Speisekarte erstmal, gab ja noch keine Speisekarten online, ja, zu der Zeit. Mhm. Also wir reden so Mitte 90er. Das war dann eher so für mich so ein absolutes Erlebnis. Und ich glaube auch deswegen ist auch dieses ist auch irgendwann dieser Wunsch entstanden, auch ein eigenes Restaurant zu haben oder Gastronom zu werden, um halt auch dieses Erlebnis irgendwie anderen Menschen zugänglich zu machen oder zumindest ein eigenes zu entwickeln, was dann andere Menschen erleben können. Mhm. Und da ich das immer irgendwie auch nach vorne gebracht habe oder immer wieder versucht habe, mich da irgendwie auch, sag ich mal, dann weiterzuentwickeln, kam es dann doch 2015 dazu, dass wir dann den ersten Stern bekommen haben. Und klar, das war natürlich ein wahnsinniges, tolles Gefühl auf jeden Fall.
Was glaubst du, machst du anders? Und dementsprechend wirst du dann auch mit Sternen ausgezeichnet. Was würdest du sagen, ist so dein eigener Zugang und hebt dich ein bisschen ab von anderen tollen Köchen?
Ja, das ist die große Frage. Also was genau hebt mich ab von anderen Köchen, ist schwierig, weil im Endeffekt, sage ich mal, mache mein eigenes Ding. Ne? Also, und das habe ich ja irgendwie auch immer schon gemacht. Das war am Anfang auch, glaube ich, so ein bisschen dilettantisch. Ich meine, ich hatte zwar eine solide Ausbildung, aber das ist immer so ein Trugschluss. Nur weil man in der Ausbildung, sage ich mal, in einem gehobenen Restaurant, also es war damals ein Fünf-Sterne-Grand-Hotel, nur weil man da jetzt, sage ich mal, schon relativ gut gekocht hat und eine Ausbildung gemacht hat, heißt das lange nicht, dass man es in seinem eigenen Restaurant einfach reproduzieren kann. Ja, ich habe da ganz dilettantisch am Anfang angefangen, 2010. Ich habe mittags gab es Bratwurst, also so ein Mittagstisch, ja, damals noch 7,99 € oder so mit Getränk oder 9,99 €, war auch immer voll mittags.
Gut, das war jetzt,
ja klar, das war 2010 und abends so ein bisschen gehobener. Ich weiß noch, das erste ist, wir hatten das damals auf so einer Tafel stehen und da war wirklich 3 Gänge 30 €, 4 Gänge 40 €, krass. 5 Gänge 50 €, ja, Überraschungsmenü. Und daran sieht man auch irgendwie, und die ersten Sachen, die war halt einfach, ja, also ich meine, es war schon lecker und so, ne, die Leute haben es auch schon gefeiert. Aber es war halt sehr spartanisch irgendwie, wenn ich jetzt überlege, was wir jetzt machen, nach 13 Jahren. Aber das ist auch wichtig, weil es ist halt gewachsen und entstanden. Es war nicht schon immer so, zack, das denken ja viele betrachten ja immer nur das, was jetzt gerade passiert oder ist. Ne? So, ja, der 2 Sterne und geiles Restaurant und so, aber wo das alles herkommt.
Naja,
und wie lange das gedauert hat und die Entwicklung gedauert hat, bis man überhaupt da war oder überhaupt darüber reden kann, das dauert halt einfach, viele Jahre gedauert.
Das wissen wir ja auch. Also ich meine, die Personen, die sich für Kulinarik und so interessieren, wissen ja auch, was so eine Ausbildung, so eine Kochausbildung mit sich bringt. Also das ist ja schon auch ein ziemlich harter Job, nicht nur von den Arbeitszeiten, sondern vor allem auch in den Anfangsjahren. Man ist ja nicht sogar sofort perfekt und richtet nur mehr fein mit der Pinzette an, sondern macht halt echt zu krassen Arbeitsbedingungen eine wahnsinnig körperlich anstrengende Ausbildung. Und wie du richtig sagst, es entwickelt sich halt dann. Umso interessanter finde ich es auch jetzt dein Restaurantkonzept, das ich auch schon vorher angeteasert habe. Das nennt sich Experience Taste, ja. Und ich habe mir das Ganze mal so angeschaut und es geht da vor allem um die Geschmacksqualitäten, also die 6, die man hat. Ich habe das mir aufgeschrieben, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich alle so aus dem FF kann. Süß, sauer, umami, salzig, bitter und fett. Und das Ganze ist für dich wichtig, wie du eben vorher erwähnt hast, dass das Ganze auch ein Erlebnis ist, dass das sozusagen dann im Rahmen deines Menüs immer alles irgendwie, so habe ich verstanden, dass die Geschmacksqualität immer alle vorkommen, auch in diesen Gerichten, die du servierst, 15 oder so sind das. Und das muss dann auch noch in Kombination mit Klängen und so weiter sein. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Ich finde das so
ungefähr,
spannend.
Ungefähr, ja.
Erklär es uns.
Ja, ich erkläre es. Also nur noch vorweg, also der erste Stern, wie gesagt, 2015, der zweite 2019 und da haben wir auch schon gut gekocht, ne? Also es war auch schon gut, aber das Experience-Taste-Konzept, also wirklich sich da auch darauf einzulassen, auf diese 6 Geschmacksqualitäten, also allein schon als Koch, ja, und auch die Köche, Also ich mache jetzt nicht nur allein die Gerichte, sondern es sind ja auch meine Sous-Chefs oder mein Patissier, die Gerichte auch mitmachen, aber alle nach dieser Art Philosophie. Ja? Sauer, süß, umami, bitter, salzig und fett. Mit diesen 6 Geschmacksqualitäten konzipieren wir quasi die Gerichte. Und darum geht es quasi. Das heißt, als Gast wirst du halt in diese Welt halt einfach mitgenommen. Und zwar auch auf eine Art visuelle Art. Ja, das heißt, du erschmeckst das nicht nur und hast es dann vor dir und hast dann besondere Gerichte mit besonderen Zutaten, sondern wir visualisieren das Ganze auch mit solchen Art, mit Lochkarten, die hast du vielleicht schon mal gesehen. Vielleicht auch nicht, du guckst gerade so.
Als nein, nicht. Ich habe es
nicht. Das wissen ja die Zuhörer jetzt gerade nicht.
Wir sehen uns.
Wir sehen uns, ihr seht uns nicht. Aber nein, also diese Lochkarten, die sind so gestaltet, das habe ich mit zwei Designern gemacht und wir haben dieses Konzept 2020 angefangen, entwickelt. Wir wollten das eigentlich auch schon 2020 auf den Weg bringen, aber natürlich kam da so ein kleiner Virus dazwischen, der uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und deswegen hat das alles viel, viel länger gedauert. Aber es hat sowieso schon ein Jahr, es hätte sowieso mindestens ein Jahr Entwicklungszeit gebraucht und gelauncht habe ich das Ganze im August 2021. Dann haben wir angefangen, auch das komplette Menü umzustellen. Du hast gerade gesagt, 15 Gänge, jetzt mittlerweile machen wir 12. Wir haben festgestellt, 15 ist zu viel. Jetzt machen wir 12. Und 2 Menüs, also ein vegetarisches, ja, das Menü Klee und dann eins mit Fisch, Fleisch und so weiter. Kaviar hast du nicht gesehen, Ochs. Macht ja Sinn, Ochs und Klee, ja. Und das heißt in dem Fall, alle sind quasi mit diesen 6 Geschmacksqualitäten konzipiert. Also alle Gerichte, fast alle. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber da musst du Essen kommen, damit wir das, jetzt wird jetzt den Rahmen sprengen. heißt aber jetzt mal ganz konkret, du kriegst jetzt ein Gericht, ja, und dann gibt es also diese Lochkarte, die wird erst nur davor gestellt, vor einer Art Betonblock. Auf diesem Betonblock, ja, ist so eine Art Karte mit 6 Symbolen, ja, aber die sind quasi so gerastert. Und diese Lochkarten haben überall verschiedene Löcher, die dann frei bleiben pro Zutat, die darauf stehen. Und das sind nämlich 6 Zutaten. Und diese 6 Zutaten, die sind dazu gibt es dann 6 passende Geschmacksqualitäten. Sauer, süß, umami, bitter, salzig, fett. Heißt im Konkreten, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ob mir irgendein Gericht einfällt, wo ich alle Geschmacksqualitäten auswendig kann. Tut's nicht. Aber zum Beispiel, ein Gericht ist zum Beispiel mit Bergamotte, ja, dann ist jetzt sauer, die Sauerkomponente Bergamotte. Oder eine Komponente ist zum Beispiel Hühnerhaut. Das ist die Fettkomponente. Dann ist manchmal gibt es auch dann interessanterweise zum Beispiel Trüffel ist dann Umami, aber es liegt dann daran, dass wir dann zum Beispiel eine Konsommé aus dem Trüffel gekocht haben und die halt so Umami-lastig ist, dass wir das als Umami benennen. Aber so kannst du dir ungefähr vorstellen, konzipieren wir uns die Gerichte zusammen und das macht es natürlich ein bisschen komplizierter, logischerweise, weil also auf der einen Seite ist es ein cooles System, auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so, wir würfeln uns mal irgendwas zusammen, sondern, also das auch, wir würfeln es trotzdem alles zusammen, aber wir machen es mit Bedacht, ja, weil irgendwie doch alles ineinander greifen muss und es ist ja auch nicht so, also, und bitter ist natürlich auch immer so, dass der Endgegner, ne, bitter in ein Menü einzubauen, ist immer sehr schwierig und da muss man sich immer genau überlegen, okay, wie setze ich eigentlich diese Bitterkomponente ein? Aber wenn du dann alle 6 so erstmal zusammengefasst hast, dass es dann passt, dann hast du eigentlich so eine ziemlich große Fülle und darum geht es eigentlich im Nachhinein, dass du eigentlich, ja, so, du hast diese verschiedenen Geschmacksqualitäten und die haben alle andere Parameter in der Geschmacksintensität. Und wenn du das richtig feintunst, dann hast du unsere Gerichte. So kann man es eigentlich sagen.
Ja, gibt es eigentlich Gerichte jetzt im Zuge dieser Entwicklung von den jeweiligen Menüs, wo du zum Beispiel gesagt hast, du hast dir das anders vorgestellt und dann hat es im Endeffekt überhaupt nicht gepasst oder harmoniert.
Total. Also wir haben auch schon Sachen angefangen, die haben wir dann einfach nach ein paar Mal, hat man einfach gesagt, ey, das bringt aber nichts daran, jetzt weiterzuarbeiten.
Ja.
Und also es ist immer ein relativ großer Prozess mittlerweile, der die ganze Konzeption der Gerichte, nicht nur wegen den 6 Geschmacksqualitäten, auch einfach was Neues zu finden und was Neues zu entwickeln, was es nicht schon 1000 Mal gab, ist halt mittlerweile, also die Luft wird immer dünner oben, vor allem wenn man irgendwas Neues erschaffen will. Ja, also man spricht ja immer so ein bisschen von, also man spricht ja vom Avantgardismus in der Küche, halt irgendwie neue Wege finden und halt auch dementsprechend auch dann muss man auch die Arbeit dafür aufwenden. Ja, das stellt uns immer wieder vor eine neue Herausforderung dar, neue spannende Gerichte zu kreieren.
Und ändert sie zum Beispiel, wie oft ändert sie jetzt das Menü beziehungsweise die Menüs und kann es dann sein, dass einzelne Gerichte bleiben, weil es einfach so die absoluten Favorites sind von immer wiederkehrenden Gästen oder einfach wo ihr merkt, das kommt so wahnsinnig gut an, die lasst dann drinnen und rundherum werden andere Gerichte auch vielleicht saisonal ein bisschen adaptiert oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also eigentlich genau wie du es gesagt hast, also das ist also grundsätzlich aber bleibt das Menü bestehen. Es wird nicht einfach ein Menü gekappt und ein neues gemacht. Also das ist tatsächlich einfach logistisch und technisch nicht möglich. Ich denke, das Problem haben andere Köche auch oder andere Gastronomien, die so ein aufwendiges Menü präsentieren. Das haust du nicht einfach mal so aus der Seitentasche irgendwie raus, die Gerichte, sondern wie gesagt, die brauchen Entwicklungszeit und die brauchen sehr, sehr viel Zuneigung, die kleinen Schätzchens. dass die auch entstehen und dass sie auch so werden, wie man es auch nachher sich vorgestellt hat. Das heißt, es muss sich natürlich oft erstmal was saisonal ändern. Beispiel jetzt Spargel, ja, ist halt, ne, das ist nicht endlos. Einfach, da musst du irgendwann sagen, so, wir müssen dafür jetzt schon früh genug ein neues Gericht konzipieren, damit wir es auswechseln können. Da gibt es einige Zutaten einfach, die natürlich einfach, also wie Spargel, aber auch andere saisonale Zutaten, die einfach in diese Jahreszeit einfach nicht reingehören. Du willst halt jetzt nicht irgendwie, nicht unbedingt ein Hirschgulasch, also wir sehen kein Hirschgulasch, aber du willst es nicht im Sommer essen, so. Ja. Also vielleicht noch den Maibock rücken, ja, willst du noch im Mai, aber dann irgendwie im August willst du es eigentlich nicht mehr, so. Kann man mal so sagen.
Stimmt.
Und das heißt, bei diesen ganzen Überlegungen, die das Gericht gestaltet wird, und das hast du gerade schon gesprochen, sogenannte Signature-Gerichte, die wir natürlich auch irgendwo haben, aber auch immer wieder mal austauschen, muss man auch sagen. Also, und austauschen heißt in dem Fall, also als Beispiel, wir haben ein Buch in diesem Buch, also wird eine Brezel serviert. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, Buch, Brezel, aber es ist tatsächlich eine Brezel, die wir mit einem 3D-Drucker ausgedruckt haben und dann daraus eine Art Silikonform gemacht haben. Die wird dann relativ aufwendig hergestellt und da kommt auch wirklich nachher noch Lauge drauf, die wird gebacken und wird halt mit einer Espuma mit so einem Schaum gefüllt. Und das hat mein Sous-Chef, der Dominik hat das konzipiert, beziehungsweise habe ich dann mit ihm das Ganze zum Leben erweckt. Aber es war seine Idee, dass er gesagt hat, ey, sollen wir nicht bei der Brezel machen? Witzigerweise wollte er das eigentlich in seinem alten Betrieb schon machen, wo er war. Und da hat der Chef aber gesagt, nee, das machen wir nicht.
Krass.
Dann habe ich gesagt, ja klar, wir machen auf jeden Fall die Brezel. Und dann ist es halt voll das aufwendige Gericht geworden. Wie gesagt, 3D-Form, 30 Mal hin und her, dieses Buch beim Buchmacher machen lassen. Das hat ein eigenes Label vorne drauf. Das hat innen drinnen noch eine Art Technik, ja, weil da noch so ein Licht durchschauen scheint. Das ist aber, wie gesagt, das wird auch den Rahmen jetzt wieder sprengen, das Gericht noch mehr zu erklären. Yeah. Aber in dem Zusammenhang, wir haben da jetzt schon die zweite Version von gemacht. Die Brezel ist quasi geblieben, aber das Drumherum haben wir geupdatet. Ja, und auch der Schaum in der Brezel. Die Brezel, die Hülle ist geblieben. Und das hat aber super geil funktioniert, weil das, was wir damals gemacht haben, diese Gerichtszusammenstellung hat halt genauso gut harmoniert mit der Brezel. Und davor war es eine Nussbutterschaumfüllung. Und jetzt ist es eine Hefeschaumfüllung. Und die Zusammenstellung ist einfach eine andere, aber das Buch ist halt geblieben. Ja, weil das Buch halt unglaublich aufwendig war, herzustellen und auch das Ganze, es hat halt viel Geld gekostet auch. Ne? Und nichtsdestotrotz, da werden wir auch mal irgendwann sagen, Buch, jetzt musst du mal ein bisschen Pause machen, aber wir nehmen dich vielleicht mal irgendwann wieder mit der Brezel drauf, ja, weil alles hat auch so mal seine Zeit und du willst halt nicht für immer sowas machen. Ich meine, kommt ja auch immer noch dazu, du hast 12 Gerichte, aber das soll halt nicht langweilig werden. Also einerseits nicht für den Gast, aber auch für einen selber als Koch, ja, und auch für die Mannschaft, die dahinter steht. Also wenn du wirklich da 3 Jahre lang da das Buch machst und die Brezel, irgendwann sagst du, ich kann die nicht mehr sehen, ja. Und da geht es dann immer wieder darum, irgendwas Neues zu erfinden. Und mein Wunsch ist es immer, und das ist natürlich immer sehr, sehr, und es wird immer schwieriger, schaff was Besseres, ja. Und ja, das ist also ein ständiger Kampf quasi.
Crazy, also ich habe mir noch nie gedacht, dass ich mich so wahnsinnig mit einer Brezel beschäftige und jetzt total verwirrt bin, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie das aussieht. Und ich habe jetzt gerade die ärgsten Fantasien, also spannend.
Schau mal auf unserer Homepage, da sind auf jeden Fall ein paar Bilder von dir. Oder auch bei Instagram. Bei Instagram, Oxenclay Cologne, da findest du auf jeden Fall auch einiges an Beispiel, also auch die Brezel siehst du auch, die kannst du dir anschauen.
Gut, da schauen wir alle nach. Was mich jetzt noch interessiert hat, auf das wollte ich zuerst noch ganz kurz eingehen, weil du hast ein paar Mal Umami genannt, beziehungsweise auch die Trüffelkonsommé erwähnt, warum das Umami ist, weil die Trüffel dann so Umami ist. Alle reden davon und ich habe zum Beispiel neulich erst mit Bekannten darüber geredet und wir wissen irgendwie alle, wenn man es isst, dass es Umami ist, aber gleichzeitig könnte es niemand, also in dieser Gruppe konnte es niemand definieren, weil wir haben dann versucht, irgendwem zu erklären, der behauptet hat, er könnte es nicht schmecken und wir haben dann versucht zu erklären, was es ist oder wie es ist oder wie man das Ganze definieren kann. Und wir konnten es einfach nicht. Und deswegen, du bist der Experte, magst du uns allen einfach mal erklären, was genau Umami ist?
Natürlich. Also da würde ich sagen, da bin ich, da fühle ich mich wirklich als Experte. Also tatsächlich ist es so, dass es gibt einen Menschen, der hat das entdeckt, Anfang des 20. Jahrhunderts, Kikunae Ikeda, ein Japaner. Und jeder kennt ja das Dashi, ja? Und das Dashi besteht hauptsächlich aus der Kombo-Alge, ja, und aus den Bonito-Flocken. Bonito-Flocken ist tatsächlich, es ist Thunfisch, was in ganz dünnen Scheiben getrocknet wird und eigentlich so Flakes ergibt. Anyway, also es geht aber um die Kombo-Alge in der Hinsicht. Der hat sich gefragt, warum ist die Kombo-Alge und dementsprechend das Dashi eigentlich so intensiv? Was ist das? Ja, ist es nicht nur Salz? Und was hat er aus dieser Kombo-Alge extrahiert? Genau, Glutamat. Mhm. Genau, er hat quasi das Glutamat entdeckt. Fun Fact, er hat, ich glaube, das war 2018, ein Jahrhundert später, 1918, so, 1918 hat er eine Glutamat-Firma gegründet, er hat nämlich geschafft, nicht nur das Glutamat, das natürliche Glutamat zu extrahieren, sondern er hat es geschafft, das synthetisch herzustellen. Ja?
Okay. Mhm.
Genau, Mononatrium-Glutamat, was ja jeder kennt, was dazu kommen wir vielleicht gleich, dass, ob das böse ist, wie es eigentlich immer
heißt.
Immer heißt. Genau, weiter zum Fun Fact, er hat tatsächlich, diese Firma gibt es immer noch. Die macht irgendwie, ich habe bis jetzt mal geguckt, glaube ich, 2007 war es oder so, aber es waren immer noch 8 Milliarden Euro Jahresumsatz. Das heißt, 30.000 Mitarbeiter. Das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Und es ist immer noch die Firma, die er damals gegründet hat. Der Typ, der selber das Glutamat entdeckt hat. So, und jetzt, was ist es? Umami ist die Übersetzung, heißt Wohlgeschmack. Und das ist genau das, was das so besonders macht, weil es ist halt nicht nur sauer oder es ist halt nicht nur bitter. Die Geschmacksqualität, also der Rezeptor auf der Zunge, der dann angesprochen wird, sondern es ist der Rezeptor Umami, der angesprochen wird. Und der erkennt halt diese Geschmacksqualität. Ja? Und wo findest du ganz viel natürliches Glutamat? Und jetzt wirst du natürlich sagen, okay, das ist natürlich etwas, was ich schon tausendmal gegessen habe und was auch so total irgendwie banal ist, aber es ist Tomate. Ja? Und eine Tomate ist unglaublich viel natürliches Glutamat. Mhm. Und wenn du dich jetzt aber mal fragst, wenn du mal überlegst, okay, ich kenne eigentlich den Geschmack von Tomate total, da ist auch viel Säure, da ist auch Süße, aber da ist trotzdem etwas, was richtig, was man so gerne sagt, knallt im Mund. Ja. Und das ist dieser Umami-Rezeptor, der dann angesprochen wird, wenn das Glutamat halt mit diesem Rezeptor in Berührung kommt. Der ja auf der Zunge ist. Also es ist mittlerweile auch überholt. Es gibt diese einzelnen Felder, die man mal so gerne gehabt hätte. Die gibt es eigentlich nicht.
okay.
Genau, das wurde irgendwann aufgelöst. Ich glaube 2007 oder so. Weil es gibt überall Rezeptoren auf der Zunge und überall gibt es Rezeptoren, aber die sind völlig wild verstreut. Also die sind überall auf der Zunge und jeder Rezeptor kann auch verschiedene kann auch alle Geschmacksqualitäten spüren, sage ich es einfach
okay.
mal.
Ja. Wahrnehmen, okay. Mhm.
Wahrnehmen, Wahnsinn. Danke.
Ja. Und was ist jetzt mit dem Glutamat? Ich meine, Glutamat ist ja wirklich eigentlich sehr verschrien. Also ich wage zu behaupten, ich habe zumindest immer gesagt, wenn ich was esse, wo wahnsinnig viel Glutamat drinnen ist, kriege ich Herzklopfen.
Mhm. Das war damals, das ist jetzt 100% und vielleicht auch damals schon rassistisch, weil das war dann irgendwie China, weiß ich nicht, rassistisch ist, ist auch egal. So, China Restaurant-Syndrom hat man das ja genannt, dieses Herzklopfen.
Okay.
Genau, weil die ja so viel gut, in Anführungsstrichen, du siehst jetzt meine Anführungsstriche händisch, ja so viel Glutamat da reintun würden. Was sie vielleicht auch sogar manchmal tun, also aber auch die Thailänder, auch die Deutschen und auch alle anderen Nationen benutzen heutzutage noch Glutamat.
Sicher.
Und es ist wohl so, dass es ist noch keiner von Glutamat gestorben, ist schon das Erste. Es gibt also keine offiziellen Toten. Ich habe mal mit einem Professor gesprochen, weil ich zu der Zeit mich unglaublich viel damit beschäftigt habe und der war sehr, sehr nah dran an der Forschung und der hat mir auch nochmal bestätigt, auch damals an der Glutamatforschung, dass es absoluter Quatsch ist, dass das irgendwie gefährlich sein soll und dass das auch diesen Herzrasen, das liegt sehr, sehr gerne daran, dass man halt einfach auch das in sehr, sehr viel Verbindung mit sehr, sehr viel Essen und sehr, sehr viel Fett hat, ja, und dadurch eigentlich dieses Herzklopfen kommt und es gar nicht vom Glutamat kommt dann dementsprechend. Also aufgelöst quasi das, was du das eben, also ich muss auch sagen, gerade ich habe jetzt keine Beweisfotos, keine Beweisstudien jetzt hier irgendwie, die ich dir jetzt zeigen kann oder die wir jetzt irgendwie großartig veröffentlichen können, könnte man machen, aber es gibt wohl, gibt es natürlich zwei Thesen. Die eine sagt, das ist gefährlich oder das ist irgendwie nicht so gesund und die andere These ist, dass es absolut ungefährlich ist. Ich vertrete die zweite, weil ich mit diesem Professor gesprochen habe, der es mir bestätigt hat. So, okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Du, ich bin super happy, weil ich kann jetzt durchaus, wenn mich nochmal jemand fragt, erklären und nämlich noch dazu mit einem geschichtlichen Aspekt, weil das war jetzt gerade echt ein Ausholen an, was ist Umami? Ich bin jetzt auf jeden Fall schlauer. Also ich traue mir zu, dass ich es jetzt beim nächsten Mal jemandem erklären kann. Das cool. Ist echt, vielen Dank dafür. Ich bin jetzt quasi Umami-Expertin.
Ja.
Ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten über deinen Zugang oder deine Zugänge zur Küche und zu einem Erlebnis, das da auf dem Teller kreiert wird. Mich würde vielleicht noch ganz kurz zum Schluss eines interessieren. Du hast das jetzt erst angesprochen, also ganz kurz, was ich auch noch erwähnen wollte. Du hast ja gegen Tim Meltzer in Kitchen Impossible gegen ihn gewonnen. Das heißt, ihr seid gegeneinander angetreten, du hast gewonnen. Du bist also sozusagen, wie eingangs erwähnt, auch im Fernsehen zu sehen. Du hast jetzt das zweite Restaurant eröffnet, du reist herum, bist unterwegs. Wann kommt man da mal zur Ruhe und entwickelt vielleicht, nimmt sich die Zeit, um entweder zum Beispiel neue Projekte zu entwickeln oder auch einfach das kreativ zu sein und mal so Essen zu genießen und vielleicht da gerichtet zu erfinden? Wann passiert das? Passiert das?
Ja, jetzt hast du aber die perfekte Brücke geschlagen. Also das zeichnet ja auch eine so hervorragende Moderatorin aus. weil am Anfang, das Erste war das, was du erwähnt hast, war die Musik. Ne? Mhm. Und jetzt kann ich dir hier zum Ende sagen, dass es genau das ist. Ja? Also es ist wirklich genau, die Zeit nehme ich mir auch extra dafür, Musik zu machen, weil das ist etwas, was mir besonders viel Energie gibt und besonders viel Inspiration. Das ist natürlich logischerweise, wenn ich Musik mache, keine direkte, jetzt Gericht XY quasi, jetzt ist es da, jetzt kann ich endlich das und das mit dem und dem verbinden, sondern da geht es genau dieses zur Ruhe kommen. Ich meine, offensichtlich ist Schlagzeugspielen und Musik machen nicht so wirklich ruhig. Ja. Also es ist auch etwas wieder, ja, aber das ist auch irgendwie meiner Person geschuldet. Ich muss immer irgendwas machen. Ich hänge halt nicht so gerne rum, weißt du, oder so, liegst so auf der Couch und so. Also das ist so 5 Minuten für mich und dann muss ich irgendwas machen. Es ist wirklich einfach dieses bei der Musik so richtig reintauchen und sich da dann irgendwie so ein bisschen drin verlieren und da einfach genau dieses Hobby, was ich schon ganz früh ja irgendwo dann doch so, ist jetzt beruflich, ist das jetzt nicht wirklich irgendwas, was irgendwie zur Debatte steht. Kann sich ja noch ändern, ja. Also wie gesagt, mit meinen ganzen Musikprojekten und so, da steht auch noch einiges an. Vielleicht sieht man mich auf jeden Fall auch mal auf einer Bühne oder auch mit einer Band zusammen spielen. Sonst, wie gesagt, mache ich eigentlich nur meine eigenen Projekte, mache meine eigenen Songs. lade die auch bei Spotify hoch, ja, könnt ihr mal unter Daniel Gottschlich, könnt ihr mal einfach schauen bei Spotify, ob ihr was findet. Vielleicht können wir die auch verlinken, die Songs, wäre auch
ja, auf jeden smart. Fall, das machen wir. Ich höre mir sofort auch an.
Ja, sehr gerne.
Ich wusste das oder nicht.
Ich habe auch gerade ein neues Musikvideo gedroppt, was ich dann, ja, jetzt wirst du sagen, jetzt macht ihr auch ein Musikvideo und so, wie macht denn das jetzt alles noch? Und ja, es ist genau dieses, weißt du, andere nehmen sich dann diese 2 Tage und sitzen halt rum so und gucken sich
oder schlafen
so die Wand
einfach
an,
mal 2 Stunden.
Oder schlafen einfach mal. Schlaf ist sehr wichtig. aber wenn man dann nicht schläft, da finde ich, sollte man eigentlich auch ganz viel machen. Und für mich ist das halt, wenn es jetzt ums Abschalten geht und Entspannung und vor allen Dingen Inspiration sich zu holen, ist es Musik.
Schön, klingt toll. Ich habe auch gesehen oder beziehungsweise gehört, du hast doch schon mal Küchenutensilien in Drumsticks umgewandelt.
Ja.
Wird behauptet.
Das ist tatsächlich sogar eine Tatsache.
Ja, sehr gut.
Der Vito Zorai ist ein Komponist aus Slowenien. Mhm. Und der hat mit dem Patrick Hahn damals noch beim Gürzenich Orchester, beim BDR, also in Köln ist ein Orchester, sehr großes Orchester.
Ja.
Und die waren bei mir essen und haben sich inspirieren lassen und haben dann zusammen entwickelt ein Orchesterstück mit einem Schlagzeugersolisten. Aber das Besondere ist, deswegen, du hast es ja gerade schon erwähnt, es waren jetzt keine richtigen Drums, sondern es ist ein Drumset, was wir dann entwickelt haben. Witzigerweise, da gibt es auch bei YouTube so einen ganzen Film drüber, also kein Film, 15 Minuten Doku,
ja,
wie wir dieses Drumset zusammensuchen. Ja? Also wirklich, wir sind dann irgendwie in den Handelshof gefahren und haben uns da diese Sachen da angehört, das ist total lustig, und haben dann nachher dieses Drumset gebaut und nebenbei schnibbel ich auch noch mit meinen Messern, ja, die dann auch Töne erzeugen und so weiter, und dann dabei ein riesiges Orchester. Und es war zweimal mit einem vollen Orchester, also mit 60 Mann und Frau, also das erste Mal beim BDR in Köln, das zweite Mal im Ljubljana. Dann jetzt das dritte Mal, aber das mit dem Ensemble Modern, ein sehr, sehr, in der neuen Musik, ein sehr, sehr hoch angesehenes Ensemble, weltberühmt. War natürlich eine große Ehre da in Frankfurt. Und jetzt im November, ich meine, es wäre der vierte, müsste ich mal gucken, in Rom.
Wow, schön.
Ja, voll cool.
Toll.
Das vierte Mal schon.
Wahnsinn, okay, super. Das werden wir auf jeden Fall noch schauen, ob das wirklich das Datum ist, und auf jeden Fall reinschreiben, beziehungsweise unsere Zuhörer am Laufenden halten, weil das ist sicher noch mal spannender als alles andere,
spannend,
was man jemals gehört hat an Musik. Also es ist wieder wahrscheinlich einzigartig. Ich versuche auf jeden Fall, es mir anzuschauen. Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die Erklärungen von Umami und Co. Also ich bin dir wirklich dankbar, und alle, die mit mir mal essen gehen, wahrscheinlich auch, weil die wissen jetzt, ich habe die Info von einem Experten. Und ja, ich kann nur empfehlen, also auf Instagram, wir schauen uns die Brezen und das Buch an und hören in deine Musik rein. Und ja, danke vielmals für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal und persönlich, und dann kann ich Umami auch erschmecken.
Auf jeden Fall, das kannst
dir.
Du dann. Danke dir. Vielen Dank.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.